Wenn dunkle Wolken den Mond verdecken, wenn die Eule eult und die Grille grillt, wenn du leise Schritte auf den Häuserdächern hörst und die Schatten nicht mehr leer erscheinen, dann ist es wieder Zeit für die Gaunerstunde, dem Podcast mit Paul Burkhardt und Gästen.
So, hallo, wir sind wieder zurück in der Gaunerstunde. Heute zu Gast Roman Ebert.
Ja, hallo, hallo, ich freue mich hier zu sein.
Ruhig, ruhig, Leute, ruhig. Ja. Werte Damen, jeder kann an ihn ran, jeder kann eine Frage stellen. Alles gut.
Bitte.
Roman, es ist schön, dich wiederzusehen. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Genau. Dabei kennen wir uns schon ziemlich lange. Doch bevor wir darauf kommen, Roman, du bist nicht nur Sprecher. Mhm. Darüber dürften dich einige hier kennen von den Hörern. Nein, du bist auch Arzt.
Oh ja.
Erzähl mal was von dir. Wie bist du das geworden und wie kannst du das vereinen?
Also Arzt bin ich geworden, indem ich es entsprechend studiert habe.
Was?
Ja, wie? Also ich habe das, nee, ich hab das tatsächlich im Lotto gewonnen.
Oh, praktisch.
Nein, also es ist ja tatsächlich so, ich habe mit dem Sprechen sehr, sehr früh angefangen. Hab mir mal so ein Tischmikrofon von meinem Vater geklaut und dann, also ich weiß nicht, was 12, 14 oder so war ich da. Und habe da einfach ein paar Aufnahmen gemacht und mich wild im Internet bei irgendwelchen Sachen beworben. Da gab es zum Beispiel das Hörspielprojekt noch nicht oder andere größere Gruppen, die sich so mit so Amateuraufnahmen beschäftigen. Irgendwie hatte ich darauf einfach Lust. Zeitgleich war ich auch irgendwie in so einer Theatergruppe und das, was ich halt am besten konnte am Theater, war halt irgendwie mit der Stimme. Und naja, der Rest, der ging so, aber die Stimme war halt eh das Interessante an der ganzen Sache. Und bin dann halt eben von einem Projekt irgendwie in das nächste immer so gerutscht und irgendwann kennt man ja auch so ein paar Leute. Dann war ich in so einer Gruppe, die Fansynchronisation von Animes gemacht hat. Da kommt man dann so ein bisschen mit Mischen auch und für irgendwelche Clips in Berührung. Und ja, wenn man natürlich etwas selber machen möchte, dann landet man ja unweigerlich erstmal beim Hörspiel, weil man ja mit Effekten und Sprache sowieso was zu tun hat.
Genau.
Aber ich meine, Zeichen kann ich halt nicht, oder es sieht zumindest nicht gut aus. Animieren sowieso noch viel schlechter, ne?
Ich würde es auch gerne können,
ja. Aber, also ich muss sagen, irgendwie beim Hörspiel bin ich dann irgendwie hängen geblieben und Filme machen mache ich nicht. Von daher bin ich dann letztendlich über diese Schiene dann im Hörspielprojekt gelandet. Das war so ein mehrjähriger Prozess.
Mhm.
Ich weiß gar nicht wann genau, aber es ist schon eher länger her, muss man sagen. Ja.
Ich habe mich ja 2009 im Hörspielprojekt angemeldet, aber im Januar 2009.
War
du warst schon vor mir da.
Da war
da,
ich
ne?
davor schon da.
Also die Gründung war Anfang 2008 oder so.
Also Gründungsmitglied war ich da nicht.
Nee, das waren Dennis und Detlef, glaube ich.
Ach so, ja.
Und Sven. Ich glaube, das damalige Admin-Team
war,
glaube ich, auch das Gründungsteam.
Gut, also da war ich nicht dabei, aber ich bin, glaube ich, offensichtlich recht zeitnah dann irgendwie dazu gestoßen. Ja, und je länger man dabei ist, dann gibt es immer ein paar Leute, die machen dann ihr Hobby auch zum Beruf.
Ne? Soll es geben.
Ja, durchaus. Und dann hat man natürlich seine entsprechenden Kontakte und über Kontakte läuft natürlich sehr viel. Gut. Sagen wir mal so, ich hatte jetzt nicht einen Oliver Rohrbeck als Mentor.
Haben wenige.
Deswegen, deswegen habe ich natürlich irgendwie schon versucht, irgendwie mir einen Beruf anzueignen, mit dem ich auch Geld verdienen kann, weil über das Sprechen allein geht es halt nicht. Das macht mir sehr viel Spaß, aber das reicht einfach nicht aus. Und deswegen habe ich halt meinen schulischen Kram ganz normal durchgezogen und bin letztendlich jetzt auch Arzt und mache Narkosen und so und fahre in der Gegend rum mit so einem Auto mit blauen Lampen auf dem Dach.
Hey!
Und ja, das ist auch ganz spannend und so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also zum Beispiel die Ausflüge nach Hamburg hier zu dir, Paul, die mag ich sehr gern, weil die einfach so komplett anders sind, ja, zu dem, was ich normalerweise mache. Und gerade das macht mir sehr viel Spaß. Also sowieso Hobby, aber dann halt auch in einem etwas professionelleren Umfeld dann das halt, weiterzuführen. Ja, ich hänge an so Hobbys.
Für diejenigen von euch, die es nicht wissen oder tatsächlich die Wayne-McLare-Hörspiele noch nicht gehört haben, Roman spricht Inspektor Arthur O'Neill.
Ja, guten Tag.
Schon seit der ersten Hörspielprojektversion.
In der Tat, ja.
Genau, und du bist im Ensemble geblieben und hast auch bei dem ganzen Reboot mitgemacht. Also wir haben ja damals gestartet, wo noch jeder zu Hause aufgenommen hat im Hörspielprojekt. Und als ich dann 2017 die Serie für Maritim neu produziert habe, habe ich mir die Sprecher alle hierher eingeladen. Wir haben das im Studio dann aufgenommen unter Live-Regie. Das war neu. Das war damals noch anders in der ersten Version. Damals haben ja die Sprecher, so wie du auch und Tanja Niehoff und alle, die da mitgemacht haben, haben das zu Hause sich durchgelesen und sich gedacht, wie das wohl klingen könnte und das dann rübergeschickt. Und das hat auch sehr cool geklappt, fand ich. Aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht, euch alle herzuholen, euch mal persönlich kennenzulernen. Teilweise habe ich die noch nie gesehen, die Leute
vorher. Na gut, wir kannten uns ja schon vorher.
Wir kannten uns vorher, aber andere.
Aus Hamburg.
Ja,
stimmt.
Ja. Es ist quasi Romans Autofahrkünsten zu verdanken, dass ich heute verheiratet bin.
Das war eine ganz schöne Strecke, ey. Von Düsseldorf nach Paderborn. Nach Hamburg und die gleiche Strecke zurück.
Apropos Hamburg,
ja.
Wollen wir mal kurz, wir sind ja die ganze Zeit jetzt im Studio, wollen wir in die Mönckeberg-Passage
ja, unbedingt, muss man mal
wechseln.
Zeigen.
Und wir gehen rüber. Eieiei, okay, oh, alles klar.
Ganz schön groß hier.
Vorsicht, nach
Hamburg ein Bus.
Nein, wir setzen uns hier auf die Parkbahn. So. Schon besser. Mhm. Alles klar. Da hinten ist auch die Alster übrigens. Mhm. Falls, ne, du bist ja Tourist, du kennst dich nicht aus.
Ja. Ja. Wo ist denn das Rathaus?
Das ist in die Richtung.
Also. Guck mal dran.
Ja, gehen wir nachher hin.
Ja, alles klar. Finde ich gut.
So, genau. Reboot von MacLair.
Ja.
Wie war das denn für dich, hier unter Regie die ganze Sache nochmal aufzunehmen?
Also ich fand das, also es war eine sehr große Schmeichelei, dass ich im Cast geblieben bin, ne, wo du natürlich jetzt auch Zugriff auf andere Sprecher durchaus hattest. Das fand ich super.
Hast du dir verdient.
Oh, danke schön.
Ja, mit der Stimme, hallo.
Oh. Ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, bin deshalb sehr gerne gekommen. Live-Regie hatte ich vorher auch schon mal bekommen, tatsächlich. Mhm. Ja, also durch diese Fansynchronisation und letztendlich auch Leute, die ja auch in so irgendwelchen anderen kleinen Studios so ein bisschen auch Synchroaufnahmen gemacht haben, hatte ich schon mal auch Live-Regie bekommen, durchaus. Es ist halt immer was anderes, als wenn man da alleine in dieser dunklen Kabine sitzt und halt rumprobiert und denkt, ja, ist das jetzt so oder so besser?
Ja.
Und dann kriegt man nachher irgendwelche Rückmeldungen und sagt, ja, das, okay, das muss irgendwie anders klingen oder betone mal die.
Irgendwie anders, das ist ja auch toll.
Ja, mach's anders.
Tolles Feedback.
Mach's anders.
Mach mal irgendwie anders.
Genau.
Toll.
Ja, und, also von daher, also das ist auf jeden Fall, es spart Arbeit, es macht viel mehr Spaß und also wenn man halt auch nicht alleine ist, man kann auch viel Kaffee trinken, ist auch das Herz gut ist, weiß ich nicht. Genau, und ich finde, dass das Endprodukt klingt dann einfach auch runder. Ja, also man schafft selber irgendwie, man wird zu mehr Leistung angespornt und auf der anderen Seite klingt das Endprodukt einfach insgesamt auch stimmiger. Ne? Weil der Produzent oder der halt die Regie führt, der hat die anderen natürlich auch so ein bisschen im Ohr. Ne?
Genau.
Und das ist das Manko ja bei Hörspielaufnahmen heutzutage. Ne? Früher hat man es ja, glaube ich, ein bisschen anders gemacht, dass man halt tatsächlich alles alleine aufnimmt und nicht im Dialog. Man würde ja sagen, im Dialog ist es ja alles einfacher. In der Praxis ist es ja eher so, dass tatsächlich alles einzeln aufgenommen wird.
Genau, das nennt man dann X'en. Also die Leute werden gekreuzt, geX't, aufgenommen. Mhm. Jeder spricht alleine für sich. Auch mit Live-Regie. Also wir haben ja deine Sprache auch letztlich geX't. Wir hatten ja keinen Ensemble-Partner. Mittlerweile habe ich hier eine Möglichkeit, Leute gleichzeitig aufzunehmen. Wobei Schreie hierfür jetzt auch ein bisschen schwierig werden. Aber achso, falls ihr es überhaupt merkt, wir haben jetzt einen besseren Klang als bei den bisherigen Podcasts. Mhm. Wir nutzen jetzt die Sprachkabine und eine improvisierte Kabine. Ich hoffe, ihr merkt das. Ich gebe mir Mühe, für euch den besten Klang rauszuholen, Leute.
Ja. Achso, apropos Schreie, ne?
Ja.
Meine erste größere, naja, so sagt man, Rolle in so einem kleinen Projekt war eine Dragon Ball Synchronisation tatsächlich.
Oh.
Ja, und zwar anhand der amerikanischen Dragon Ball Z Synchro, Funimation, wenn das was sagt. Und normalerweise redet man ja und dann schreit man. Aber die schreien nur.
Die reden die ganze Zeit so.
Ah ja, und dann schreien sie noch. Ja, also das ist total.
Da muss man nochmal steigern.
Das ist grandios. Ja, wirklich, ja klar. Und das ist halt, ich habe einen ganzen Nachmittag nur gebrüllt.
Oh. Die ganze Zeit nur so.
Am Ende war die Stimme wirklich komplett weg. Ne? Also, hardcore.
Wobei das Brüllen dir ja schon im Blut liegt. Ich denke da an jedes MacLair-Hörspiel, wo O'Neill auftaucht, muss er am Ende den Namen brüllen.
Ja, irgendwie lande ich immer beim Brüllen. Ich weiß auch nicht.
Ich blende die mal der Reihe nach ein. Nummer 1.
MacLair!
Nummer 2. Mäckle! Nummer 3.
Inspektorchen!
Nummer 4.
Mäckle!
Nummer 5.
Mäckle!
Und nochmal die Nummer 1.
Nochmal die Nummer 1, okay. Und?
Mäckle!
Es gab auch andere, die Mäckle geschrien haben, wie zum Beispiel...
Mäckle!
Nicht zu vergessen...
Wie ich dich hasse! Weil... Mäckle!
Wir sind hier ja beim Patreon-Podcast Gaunerstunde. Du bist selber Bandenmitglied geworden.
Oh ja.
Und zwar tatsächlich, darf ich deinen Gaunernamen verraten? Oder willst du es selber tun?
O'Neill.
Ja, der Inspektor ist tatsächlich übergelaufen, Leute.
Ja, Moment, unterwandert.
Ich habe unterwandert. Wir müssen ein wenig aufpassen. Wir haben einen Gesetzeshüter von Scotland Yard innerhalb die Gauner Gaunerbande hineingelassen. Gefährlich, gefährlich.
Oder ist das nur ein Trick von Wayne? Wer weiß.
Wer weiß das schon. Allerdings spielt die Liga 30 Jahre vor der Zeit von McLaren. Und da McLaren 26 Jahre alt ist in der Serie, ist er noch nicht mal auf der Welt.
Verrückt.
So. Nee, es ist tatsächlich ein getrenntes Universum. Ne? Also die Liga ist was Eigenständiges. Wayne, das macht Spaß, das ist alles cool. Die Liga macht auch sein eigenes
Ding. O'Neills Vater.
O'Neill ist einfach O'Neills Vater. Das ist doch was. Das heißt, in der McLaren-Serie haben wir O'Neill Junior.
Junior.
Oh, das stelle ich mir so schön vor, wie dann O'Neill Papa seinen Sohn ruft. Junior! Und Junior so, Daddy!
Das ist in der Tat, das muss man auch.
Das muss in der Familie sein.
Das ist,
und wie klingt die Mutter?
Kennst du bei Big Bang die Mutter von Howard, ne?
Oh ja, genau. Genauso. The Mother.
Sehr gut. Ja, genau.
Wie bist du denn zu Patreon gekommen? Warum bist du in die Liga eingetreten, ja, Mr. Also, O'Neill?
Ja, also ich wollte natürlich die entsprechenden Raubzüge und, sagt man, direkten Zugriff auf die Pläne haben. ja, also ich habe halt Werbung bekommen von dir, Paul, und habe mir so gedacht, naja, ich finde das ja eigentlich ziemlich cool, möchte ganz viel schreiben, also quasi seinen Traum letztendlich so weiterleben. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man immer auf das Geld von entsprechenden Auftragsarbeiten angewiesen ist, die einen dann auch wieder rausreißen. Und ich fand das halt irgendwie total unterstützenswert. Ich habe mir gedacht, naja, ich verdiene eigentlich okay. Ne? Und da habe ich mir so, ja, klar. Und habe mir dann gedacht, naja, das möchte ich gerne unterstützen. Ja. Und jetzt kriege ich immer einen Podcast und immer schöne Texte und so. Es lohnt sich.
Ja, vielen lieben Dank dir. Das ist eine große Freude. Und übrigens auch ungewöhnlich, weil Freunde das eigentlich nicht tun. Tatsächlich sind, also zumindest aus dem tatsächlichen engen Freundeskreis von Leuten, die man sich sonst auch trifft, habe ich tatsächlich keinen einzigen.
Oh, verrückt.
Das sind alles Leute aus dem Internet, die tatsächlich die Hörspiele gehört haben und so weiter.
Ja.
Das finde ich übrigens sehr toll. Also Leute, euch auch allen, vielen Dank. Ihr macht das Ganze hier möglich.
Ja.
Und ihr macht es möglich, dass ich Sachen schreiben kann. Sachen schreiben kann. Das ist so toll.
Ich finde das extrem gut. Also wirklich. Also das finde ich gut.
Was findest du denn noch gut? Was findest du denn an Musik gut? Wir wollen jetzt nämlich einen neuen Song zur Playlist der Gaunerstunde
hinzufügen. Ich habe mir gedacht, Mackie Messer könnte sehr gut passen, weil es da ja auch um einen Gauner geht. Der ist sicherlich nicht so sympathisch wie Wayne durchaus. Also es stammt ja aus der Drei-Groschen-Oper mit Brecht, also von Brecht. Und es geht um die Rivalität zwischen Mackie Messer und dem Bettler. König, soweit ich weiß.
Mhm.
Mackie Messer, ne, der Haifisch hat halt Zähne, Mackie Messer hat ein Messer. Das sieht man aber nicht. Und drumherum fallen die Leute um, sind tot, werden also irgendwie fallen irgendwelchen Gewaltverbrechen zum Opfer, ja, und Mackie Messer hat weiße Handschuhe an und man sieht ihn gar nichts an. Also im Sinne ist das der Prototyp eines, naja, also schon ein Gentleman-Gauner, aber halt ein, naja, Gewalttätiger. Ja. Also so gesehen hinkt der Vergleich ein bisschen, aber es ist halt einfach ein Welthit, ein Ohrwurm. Ich glaube, Kurt Weill hat die Musik geschrieben ursprünglich und das passt sehr gut zum Thema Ganove.
Ja? Finde ich großartig.
Also ein schwerer Junge in dem Sinne dann, aber ein richtig fieser.
Den nehmen wir, den suchen wir jetzt raus, finden ihn, fügen ihn zur Playlist hinzu.
Neuer Song hinzugefügt.
Und spielen ihn ab. Hier kommt Mackie Messer. Viel Spaß.
Das war Mackie Messer, instrumentiert von Kurt Weill und Bertolt Brecht aus der Drei-Groschen-Oper.
Und wir sind wieder zurück beim Podcast Die Gaunerstunde, heute mit Roman Ebert.
Die Gaunerstunde.
Naja, lass uns doch mal so reden. Wir sind hier im Podcast, ich darf noch ein bisschen radiomäßig reden, ja, wenn du auch schon die Absage so sexy reinnöselst hier. Also, jetzt geht es zu Fragen, die an Inspektor O'Neill gehen. Deine Rolle in Wayne McLare. Dazu wechseln wir doch mal in die Scotland Yard-Zentrale. Mhm. Ja? So, und... Oh, der hat meinen Schnipser übernommen. Jetzt sind wir schon da. Er hat die Macht, Leute. Wir müssen echt aufpassen. Wir haben einen Inspektor in der Gaunerbande. Au, Backe. So, ich versuche jetzt, diese Fragen, die ihr gestellt habt, wie Artie Morty, der Reporter, vorzutragen. Ja? Ich muss ein wenig in die Rolle hineinfinden. Daniel Charlie Jüttner fragt, das ganze Leben lang auf Tee verzichten oder McLare schnappen, was soll es sein?
Sehr geehrter Herr Jüttner, das ist ja wohl mal eine selten dämliche Frage. Natürlich werde ich nicht auf Tee verzichten, um McLare zu schnappen. Der Geist braucht etwas zum Arbeiten. Das ist ja sonst so, als würde man den Constables das Denken überlassen. Und das will ja schließlich keiner, oder? Und was würde sonst mit dem Teeservice meiner Großmutter passieren, wenn das keiner mehr benutzen würde?
Frage 2 von Frank Herz. Lieber Inspektor, hilft Ihnen all der Tee gegen die Magengeschwüre, die Ihnen der Meistertieb bereitet?
Lieber Herr Herz, das ist in der Tat ein sensibles Thema. Seitdem McLare aufgetaucht ist, hat sich mein Teeverbrauch verzehnfacht. Das brauche ich einfach, um klar zu denken. In meinen Adern fließt konzentrierter, heißer, schwarzer Tee. Ein Magengeschwür hatte ich auch schon mal. Das lag aber daran, dass ich in unserer Teeküche meinen schwarzen Tee mit dem Kaffee eines nicht näher zu erwähnenden Kollegen vertauscht und in einem Zug hinuntergestürzt habe. Auf die Begleichung der daraus folgenden Krankenhausrechnung durch McLare warte ich bisher vergeblich.
Frage 3 von Stella Freimuth. Was ist dein Geheimnis, nie aufzugeben, wenn man mal überlegt, wie oft der Meister dir ein Schnippchen schlägt?
Was für ein Meister?
In der Kurzform Tee. In der Langform viel Tee. Ein Tee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ich habe viele Sorgen, deshalb habe ich viel Tee. Wie bereits gesagt, der Verbrauch hat sich verzehnfacht. Das sind meine persönlichen Momente, die lasse ich mir nicht nehmen. Auch nicht von einem dahergelaufenen Feld-, Wald- und Wiesendieb, der seine Kuhs noch dazu öffentlich ankündigt. Wer macht denn sowas? Manchmal, wenn ich nachdenken will, ziehe ich mich zurück ans Ufer der Themse. Da gibt es so ein lauschiges kleines Plätzchen direkt neben einem Hinterhof, wo die Katzen jammern.
Hab mir da einen Boxsack aufgestellt. Hilft.
Frage Nummer 4 von Ariane Eichhorn. Lieber Inspektor O'Neill, nur der beste Beobachter und Zuhörer weiß, dass Wayne McLare, der Meisterdieb, Ihnen keinesfalls immer voraus ist. Im Gegenteil, denn Sie lassen ihn doch absichtlich entwischen. Zum einen, weil es Ihnen sicher selbst den größten Spaß bereitet. Zum anderen, weil sonst noch eine Personalkürzung in Ihrer Abteilung anstünde. Denn dank McLare haben Sie natürlich beste Fallzahlen. Wie lange, denken Sie, wird es dauern, bis Ihnen noch andere, außer mir, auf die Schliche kommen? Und ist Ihr Schauspieltalent, mit dem Sie alle hinters Licht führen, außer mir, nicht auf einer Stelle des Inspektors vergeudet?
In der Tat habe ich nur eine Fallzahl. 1. Der Fall McLare ist letztlich immer auf Wiedervorlage oben auf dem Stapel. Das klingt zwar nicht so beeindruckend, aber ich bin ja auch nicht in der Sardinenfabrik und muss möglichst viele Fische in möglichst kurzer Zeit in Dosen quetschen. Zum Glück. Eine Teeküche haben die bestimmt auch nicht. Eine Personalkürzung habe ich nicht genehmigt. Da soll der Henderson mal kommen und das gegen Arthur O'Neill durchsetzen. Oh nein! Ansonsten wäre ich ja meiner Handlungsunfähigkeit beraubt. Wer kocht mir den Tee? Und wer bringt ihn mir dann? Auf die Lurie könnte ich aber in der Tat verzichten. Welchen Bogen muss ich dazu ausfüllen? Ah, und zum Thema Schauspieltalent. Wer hat Ihnen gesagt, dass ich in Wahrheit Wayne McLare bin? Wenn ich den Crouton in die Finger kriege.
Folgende Frage bezieht sich auf Folge 7, die Feuerteufel aus der Serie Wayne McLare. Flo Hartmann, der damals den Wärter gesprochen hat aus dem Gefängnis, in dem McLare damals einsaß, fragt, kommt er mich mal wieder im Knast besuchen?
Aber nur, wenn es wieder Champagner und Kaviar gibt, und zwar diesmal für mich.
Folgende Frage fragt Christian Meunier. Wenn Sie sich zwischen Rachel und Phoebe entscheiden müssten, oder Wayne zu fangen, würden Sie bei Joey oder Ross einziehen?
Ich habe keine Zeit für so einen Unfug. Ich muss McLare fangen. McLare!
Lukas Löw fragt, was ist denn der größte Ganove ohne Big Boss, den O'Neill festgenommen hat?
Ja, ich verstehe die Frage nicht. Ist natürlich Wayne McLare.
Es gibt keinen anderen.
Ich habe ihn natürlich gefangen. Also ja, klar.
Wobei ich da mal darauf hinweisen muss, dass der gute Wayne sich da freiwillig gestellt hat.
Also das gilt es noch zu beweisen. Ich habe ihn natürlich gefangen.
Offiziell ja.
Ja, reicht mir aus.
Die nächsten Fragen stammen von Sebastian, der auf Twitter direkt an Roman, nicht an O'Neill, gefragt hat. Oh. Was war der Ist was falsch?
Nein, alles gut.
Was war der schlimmste Text, für den du am längsten gebraucht hast?
Meine Frau wollte unbedingt, dass ich ihr ein Hörbuch produziere. Also sprich, aufnehme und produziere.
Ein ganzes Buch?
Ein ganzes Buch.
Das ist verdammt viel.
Ja, das war die Gegenleistung dafür, dass sie mir geholfen hat, eine Sprecherkabine zu bauen. Also wir haben ja also tatsächlich eine Sprecherkabine gebaut, indem wir da, ich glaube, 3 oder 4 Baumärkte abgefahren sind, um da die Holzplatten zu besorgen. Mit entsprechenden Plänen, Sägen, Füllungen, keine Ahnung was. Also ich habe tatsächlich also eine recht gute Sprecherkabine zu Hause jetzt stehen. Das war viel Arbeit. Und als Gegenleistung wollte sie, dass ich ihr gerne natürlich dann auch was aufnehme. Und das handelt sich um ein Buch, was sie sehr gern gelesen hat, und zwar Colin Forbes in letzter Minute. Aha. Und ich habe versucht, das aufzunehmen. Und ich bin auch, glaube ich, auf Seite 20 oder 30 gekommen. Also geht so, ne? Von der Länge her. Also
es sind schon eine halbe Stunde mindestens.
Ja, schon. Mehr. Ja, ja, ist eher ein bisschen mehr gewesen schon. Das Problem ist halt, Colin Forbes schafft es nicht, einen Satz mal zu unterbrechen mit einem Punkt. Der schreibt Sätze, die gehen von oben bis unten auf der Seite.
Nein.
Und die Sätze sind halt einfach nur immer mit einem Komma unterteilt. Und das ist unfassbar anstrengend, so etwas zu sprechen, weil man ständig sagt, okay, gehe ich jetzt runter, gehe ich jetzt weiter, der Satz ist vorbei oder ist er nicht vorbei, oh, keine Ahnung, ne? Und dann am Ende nochmal alles zurechtschneiden, weil man sich ja ständig verspricht bei sowas, ja. Das ist leider, also für einfach nur Lesen ist es okay, aber für Vorlesen ist es sehr anstrengend.
Wer jemals jemandem etwas vorgelesen hat, das über Kinderbuch hinausgeht, ja, der weiß, was es bedeutet, wenn ein Satz mehr als 3 Zeilen umfasst.
Ja.
Oder 4 oder 5 oder eine ganze Buchseite.
Ist dann die Luft,
Himmel.
Da ist dann die Luft vorbei. Und von wegen am längsten gebraucht, also das Projekt läuft formal immer noch.
Seit wann?
Moment. Also es könnte seit 2014 oder so sein.
Okay, also das längste Projekt sind jetzt 5 Jahre.
Also bestimmt, ja.
Und continuing.
To be continued, ja.
Nächste Frage. Dein bester Tipp für Inspektor O'Neill, um McLare endlich zu fangen. Roman, was würdest du deinem alter Ego O'Neill empfehlen?
Eine Flasche Champagner in die Knastzelle könnte funktionieren. Oder eine Badewanne voll.
Wie eine Maus mit Käse anzulocken. Ja. Jawohl, alles klar.
Dann mal schnapp, die Tür ist zu.
Nächste Frage. Was sollte jeder einmal gegessen haben? Roman, das ist eine private Frage an dich. Sprich wohl, was ist dein Lieblingsessen?
Ja, also mein Lieblingsessen ist Milchreis, erstaunlicherweise. Manche meinen, sagen ja, das ist nur Nachtisch. Ich sage, das ist durchaus eine Hauptmahlzeit. Allerdings ohne Kirschen.
Nur
mit Zimt und Zucker.
Das ist fantastisch.
Aber dazu essen wir immer Apfelmus aus dem Apfelmus, der Äpfel aus dem Garten von dem Großvater meiner Frau.
Ah, oh, das ist ja
fantastisch. Also die haben einen eigenen Apfelbaum da stehen und dann gibt es einmal im Jahr eine Riesenernte und das ist sehr lecker, ja. Also ich kann das auch, wie sagt man? Ich kann das auch vermitteln.
Also wer spezielles Großvater-Apfelmus haben möchte aus dem heimischen Garten, aus familiärem Betrieb quasi, meldet sich bitte bei Roman Ewert. Ich kann Milchreis übrigens nur empfehlen. Wer mich schon etwas länger kennt, weiß, dass
Milchreisbruder.
Ich ein Milchreisbruder bin, ganz genau. Also zusammen richtig. Mit Thomas Kramer, der übrigens Aiden Quinch spricht. Wir zwei sind die Milchreisbrüder, genau. Schnappes und Noah.
Ich bin kein Milchreisbruder, aber ich esse es trotzdem sehr gerne.
Du bist jetzt Ehrenmilchreisbruder.
Associate Member.
So, wurde es gerade Milchreislöffelt.
Oh, danke schön.
Geadelt
danke schön.
Mit dem Milchreislöffel.
Links und rechts. Also schön, aber so schön. Immer schön klebt in den Haaren.
Und Klecks ins Gesicht.
Und jetzt gibt's immer.
Welche Szene würdest du dir von Paul wünschen, wenn er sie genau so einbauen müsste?
Ja, da habe ich eigentlich relativ kurz überlegen müssen. Ich bin ein Fan von diesen Montagen aus dem A-Team oder MacGyver. Ich hätte gerne eine Szene, wo O'Neill seinen Plan erläutert und alles aufbaut und im Hintergrund wird geschweißt und gehämmert und Dampf und am Ende hat Inspektor O'Neill dann seine Falle aufbauen lassen oder so etwas halt mit epischer Musik, ne, ist klar. Und irgendwas halt völlig Abwegiges, was da zusammengezimmert wird. Das finde ich ziemlich cool.
Also ein Plan vom Inspektor tatsächlich.
Natürlich, ja, von wem denn sonst, ist klar.
Ja, von wem sonst, weißt du? Ja, wer hat sonst Pläne in der Serie? Ich weiß es nicht.
Ach komm.
Klar, warum denn nicht? Warum denn mal nicht? Alles klar, ich werde mal drüber nachdenken, wenn wir weitere Folgen machen.
Moment, es hieß, dass du einbauen musst.
Müsste. Ach, da komm, steht ach, wortwörtlich. Ach, jetzt und ich habe es auch so vorgelesen. Lass müsste.
Nein, das hast du verändert.
Ich habe gerade eben noch die gedruckte Seite verändert.
Ja, natürlich.
Reality Hack. Jawohl. So, wunderbar, wir haben die Fragen durch. Wir entspannen uns jetzt ein wenig mit Musik. Ich darf ja auch immer ein Lied hinzufügen zur Playlist der Gaunerstunde. Und ich habe mich dieses Mal wieder für ein deutsches Lied entschieden, von der Band Knasterbart. Knasterbart, wer sie noch nicht kennt, ist ein Konglomerat aus den Bands Mr. Hurley und die Pulveraffen und Fersengold, zu denen, von denen ich beiden bereits einen Song hinzugefügt habe. Ich habe mich entschieden für Kleingeist auf großer Mission. Okay. Das liegt dann daran, dass dieser Text so wunderbar meinen beruflichen Werdegang beschreibt. Denn der Refrain lautet, ich ging immer geradeaus, hier auf der schiefen Bahn, bin mit voller Kraft voraus den Bach runtergefahren.
Wunderbar.
Wir suchen ihn aus, fügen ihn hinzu.
Neuer Song hinzugefügt.
Und spielen den Song ab. Leute, viel Spaß mit Knasterbart, Kleingeist auf großer Mission. Das war Knasterbart mit Kleingeist auf großer Mission. Diese Musikplaylist, die wir hier auf der Gaunerstunde zusammenfügen, jeder Gast fügt einen Song hinzu, ich füge jetzt mal einen Song hinzu. Falls ihr euch das anhören wollt, ihr findet es auf Spotify, auf Deezer und auf Apple Music. Und nun kommen wir zu einer Kategorie, die da heißt...
Große Diebe der Geschichte.
Heute geht es
Paul, also wir müssen jetzt einmal ganz kurz woanders hin.
Und wohin?
Ja, in den Maschinenraum der Aerofor.
In den Maschinenraum der Aerofor?
Die Aerofor.
Okay, 3, 2, 1. Ja. Oi. Ein bisschen ungemütlich, aber wenn du es dir wünschst, nur zur Information, die Aerofor oder Aerofor an sich ist der Name des Hörspiels, das Roman damals beim Hörspielprojekt gemacht hat.
Also Zweiteiler.
Zweiteiler.
Ja.
Erzähl mal was kurz darüber.
Ja, das ist letztendlich, sagen wir mal, so ein Rip-Off einer klassischen Sci-Fi-Opera mit einem Raumschiff, das mit einer Crew durch eine unbekannte Galaxis fliegt und Abenteuer erlebt. So ein bisschen so, vor allem sehr Star Trek-lastig, würde ich mal sagen, mit Anleihen und so. Natürlich hat das damit nichts direkt zu tun, aber man merkt die Anleihen schon sehr deutlich, ja.
Und es hat richtig viel Spaß gemacht damals.
Ja, das muss ich auch sagen, ja.
Und auf jeden Fall.
Das Sounddesign hat auch sehr viel Spaß gemacht, hat schön gewumst.
So, aber wir wollen uns jetzt mit einem großen Dieb der Geschichte befassen. Ein indischer Kollege, der vermutlich vor 10 Jahren gestorben ist, eventuell vor 23 Jahren. Man weiß es nicht genau, da kommt am Ende drauf zu. Es geht um einen Mann namens Natwarlal. Ja, ein indischer Kollege, der war bekannt, weltweit bekannt, als Schwindler in Indien. Er hat sich einen Namen gemacht, indem er immer wieder gewaltige Komplexe verkauft hat. Wie zum Beispiel das Taj Mahal oder das indische Parlament, zusammen mit seinen dazugehörigen Mitgliedern.
Ja, für ein Apfel und ein Ei, mehr sind die auch nicht wert, oder?
Ich denke, er hat ganz gutes Geld gemacht. Er wurde damals in einem kleinen Dorf, also 1912 geboren, in einem kleinen Dorf in Bihar geboren. Von Beruf war er Anwalt. Jedoch nicht lange, denn irgendwann wurde er Meisterbetrüger.
Der Schritt ist kein so großer, oder?
Okay, naja, es soll auch anständige Anwälte geben, habe ich mal gehört. Mhm.
Ja, durch seine Tricks entnahm er hunderten von Menschen gigantische Summen und verwendete mehr als 50 Aliase, um sich zu verkleiden. Mhm. Er war ein Meister der Tarnung und verwendete immer neue Ideen, um Menschen zu betrügen. Natwarlal musste ein enormes schauspielerisches Talent zu eigen sein, denn es gelang ihm, reichen Männern astronomische Geldbeträge zu entlocken, indem er ihnen weismachte, dass sie bei ihm quasi unter der Hand prestigeträchtige Objekte wie das Taj Mahal erwerben können.
Er war auch ein Meister im Fälschen von Unterschriften, von berühmten Persönlichkeiten zum Beispiel. Sicherlich war es sehr hilfreich, seinen Opfern weismachen zu können, im Auftrag von hohen Tieren aus der Regierung zu handeln. Also gerade wenn man das Parlament verkauft.
Wenn die einem sowieso gehören, dann ist das ja auch...
Ja, aber das muss man erstmal hinkriegen, meine Güte.
Grandios.
Er soll auch eine Reihe von Industriellen betrogen haben und ließ sich riesige Summen in Bar auszahlen, indem er sich zum Beispiel als Sozialarbeiter oder bedürftige Person vorstellte und mit einem falschen Lebenslauf Ansprüche auf Leistung geltend machte. Mhm. Auch vor Ladenbesitzer machte er nicht halt. Nein, hier war der gute alte Scheckbetrug seine Methode der Wahl.
Ja, da gab es doch auch mal in Indien diesen einen Beamten, der 30 Jahre lang nicht zur Arbeit gekommen ist und trotzdem seinen ganz normalen Lohn bekommen hat, ne?
Was?
Ja, ich glaube tatsächlich, in Indien ist das auch relativ einfach. Naja, okay. Natwarlal wurde 9-mal verhaftet. Insgesamt wurde er für 14 Fälle von Fälschung verurteilt. Dafür erhielt er eine Gefängnisstrafe von 113 Jahren.
Aber?
Verbrachte aber in Wahrheit kaum mehr als 20 dieser Jahre hinter Gittern. Denn jedes Mal brach er bei der erstbesten Gelegenheit wieder aus. Einmal stahl er eine Polizeiuniform und marschierte, verkleidet als Beamter, einfach hinaus in die Freiheit. Das klingt so ein bisschen wie Wayne McLaren.
Ja, ne?
Also,
ich wollte gerade sagen, als O'Neill verkleidet einfach mal rummarschieren. Oh, das wäre doch mal was, wenn McLaren als O'Neill verkleidet in Hendersons Büro kommt und einfach irgendwas behauptet. Also, hat jemand den verstanden? Nee. Ach, muss O'Neill sein.
Das ist gut, ja.
Das letzte Mal wurde er 1996 verhaftet und war damals bereits stolze 84 Jahre alt. Aber er schaffte es, der Polizei wieder zu entwischen und wurde zuletzt von den Behörden am 24. Juni 1996 eben gesehen. Der über 84-Jährige saß damals sogar im Rollstuhl und verschwand, während er aus dem Gefängnis zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert wurde. Er verschwand am Bahnhof von Neu-Delhi und die Polizeikräfte haben ihn seither nie wieder gesehen.
Ja, da hängt doch bestimmt eine Gaunerbande dran.
Das weiß ich nicht, das ist nicht bekannt. Ja. Denn seitdem wurde er tatsächlich nie wieder gefunden. Es geht folgendermaßen weiter. Diesmal.
Im Jahr 2009 beantragte sein Anwalt, dass die mehr als 100 Anklagepunkte gegen Natwarlal Im Jahr 2009 beantragte sein Anwalt, dass die mehr als 100 Anklagepunkte gegen Natwarlal fallen gelassen werden sollen. Er behauptete, dass dieser am Samstag, dem 25. Juli 2009, verstorben sei. Allerdings gibt es eine widersprüchliche Behauptung seines Bruders, der die Aussage tätigte, Natwarlal bereits 13 Jahre zuvor eingeäschert zu haben. So ist bis heute ungewiss, wann dieser große Betrüger seinen letzten Atemzug tätigte. Die Legende des Mannes, der 2-mal gestorben war, lebt weiter.
Es ist schon spannend. Also ich meine, es geht jetzt nicht um eine Woche oder wo er jetzt wirklich gestorben ist, sondern 13 Jahre, was ist denn das für eine Aussage? Und falls sich der Bruder irrt, wen hat er da eingeäschert?
Vielleicht war er ein Zwilling.
Oh.
Oder die sehen sowieso alle gleich aus. Nein, okay.
Darf ich das drin lassen?
Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.
Ebert?
Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Nein, wir machen dir noch Spaß natürlich. Wir haben hier schon ein bisschen Rum im Kaffee gehabt.
Oh, ich glaube auch. Mit Schuss, ja.
Nadvalan hatte zwei Frauen übrigens. Und eine seiner Töchter lebt bis heute weiter, ebenso wie sein Bruder. Nadvalas Taten werden heute oft mit denen von Frank Abagnale, den kennen wir aus einem früheren Podcast und aus dem Film Catch Me If You Can, und Viktor Lustig verglichen. Ein Gauner, den ich im nächsten Podcast übrigens gerne vorstellen möchte.
Foreshadowing.
Ja, Foreshadowing.
In Indien gibt es eine TV-Sendung, die auf Nadvalas Leben basiert und 2004 wöchentlich ausgestrahlt wurde. Die Menschen aus seinem Heimatdorf in Bihar sind stolz auf die Tatsache, dass er in ihr Dorf gehörte. Sie errichteten eine Statue von ihm als sein Denkmal, genau an der Stelle, wo sein Haus einst stand. Sein Haus wurde von den britischen Besatzungskräften abgerissen, doch das dazugehörige Land gehört noch heute der Familie.
Roman, ich feiere das so sehr, dass das Gauner meistens, also diese schlauen Gauner, die halbwegs sympathisch sind und die keine Morde begangen haben, einfach mal nachher Statuen kriegen oder wie Abagnale dann Berater beim FBI und CIA werden und so weiter. Und jetzt, der Abagnale, der lebt heute noch ein gutes Leben.
Ja, auf jeden Fall.
Ja? Ich meine,
voll gut.
Ah.
Ja, gut.
Leute, werdet Diebe, werdet Gauner, es lohnt sich, wenn ihr gut seid.
Man muss gut sein.
Also, Nadvalal gilt bis heute als einer der größten Schwindler der indischen Geschichte. Und es gab viele Nachfolgebetrüger, die behaupten, durch das Leben von Nadvalal inspiriert worden zu sein.
Es gibt ja tatsächlich auch gerade in der Medizin ganz häufig solche Schwindler, ne? Die sagen, sie sind ein Arzt. Und zwar, also es gab mal einen Postboten zum Beispiel.
Das ist das, was wir als Quacksalber bezeichnen, ja?
Also er war Oberarzt zuletzt in der Psychiatrie. Zum Thema Quacksalber. Also er hat natürlich viel geredet und wenig an Medikamenten geschraubt und sowas, ne? Aber das kann man natürlich alles lernen. Vor allem konnte er gut reden offensichtlich. War ein Postbote, Gerhard Post. Ja? Ich glaube, der heißt wirklich so, ja. Und der hat halt wirklich, dann hat er in seinen Lebenslauf geschrieben, ein Auslandsjahr bei Mutter Teresa und keine Ahnung was, völlig übertrieben und alle fanden es gut. Ja? Und dann ist er halt wirklich, also er hat halt immer nur gesagt, ja, wie würdest du das denn machen? Ja, machen wir mal genauso. Ne? Und ist dann halt irgendwie so durchgerutscht. Und wurde sogar Oberarzt letztendlich. Oder halt auch irgendwie so durchaus, bestimmte Sachen kann man ja auch einfach lernen durch Arbeiten, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Mhm. Und dann irgendwelche Rettungsdienstmitarbeiter, die dann auf einmal sich dann denken, ach ja komm, ich mache jetzt einfach mal Arzt. Ne? Und die das auch in der Regel gar nicht so schlecht machen. Ja? Also so mit Fortbildung halten und was auch immer, das ist ja tatsächlich
aus
jetzt...
In der Praxis haben sie halt sehr viel gelernt, genau.
Ne? Ja, aber das Einzige, was denen halt fehlt, ist die offizielle Approbation. Ne?
Ja.
Sprich, das breite Kreuz, ne? Das rechtliche breite Kreuz fehlt denen. Ne? Das ist dann so ein Ding, wenn das dann auffällt. Ne?
Ja. Es ist
aber ich will ja keinem Angst machen oder so.
Nein, nein, in Deutschland gibt es nur zugelassene gute Ärzte
und wie Postboten.
Und Postboten.
Ja.
So, ich möchte einmal kurz wechseln, weg von diesem etwas dröhnenden Maschinenraum, hin zum Hamburger Hafen. Denn heute wollen wir etwas Besonderes tun. Siehst du dieses Schiff dort, Roman?
Ja.
Wie heißt es?
Das ist die Cap San Diego.
Und was machen wir dort?
Oh, wir versuchen wieder rauszukommen.
Denn heute Abend wollen wir dort ein Room Escape Game spielen. Roman, du hast es rausgesucht. Welches ist es? Weißt du das noch auswendig?
Meister der Zeit heißt es.
Meister der Zeit. Ich bin selber gespannt. Ich war noch nie drin. Also ich war schon mal in dem Schiff für eine Party tatsächlich.
Oh, tatsächlich.
Da hat damals Marie noch bei Big Point gearbeitet. Mhm. Und die haben dort tatsächlich das Firmenfest gefeiert.
Ah, ja.
Das ist riesig dort drin. Da haben 300 Leute drin gefeiert. Und es war echt groß.
Ja, ist ja auch so ein Hotelschiff und sowas.
Das ist
ja auch ganz
unglaublich.
Ich habe gesehen, Klettergarten in der Takelage.
Ja, also von außen sieht es nicht so groß aus, obwohl es schon groß aussieht. Aber drinnen, du glaubst gar nicht, wie gigantisch
das ist. Hast du denn schon mal Escape Rooms gemacht?
Escape Rooms an sich ja, in Hamburg, in Düsseldorf, in Dortmund, aber nicht in der Cap San Diego.
Ja, das wollte meine Frau unbedingt.
Meister der Zeit. Okay, ich bin sehr gespannt. Leute, falls dies der letzte Podcast ist, den ich jemals gemacht habe und ihr nie wieder was bei mir auf Patreon, auf Facebook, auf Twitter und so weiter und auf Instagram seht oder mich niemals wieder trefft, dann war dieses Rätsel wohl zu schwer und wir sind nicht mehr rausgekommen. Wir konnten aus dem Room nicht fliehen.
Ja, oder wir sind in der Zeit gereist.
Oh, war ja. Dann möchte ich aber in die Vergangenheit zurück. Dann möchte ich ich würde gerne 1891 den echten McLaren mimen. Also ich würde quasi jetzt die Geschichte im Nachhinein fälschen und die Hörspiele, die ich geschrieben habe, dort inszenieren. Du könntest Inspektor werden. Wir ziehen das durch. Wir machen McLaren Real Life.
Gut.
Wir haben Marie, die spricht ja Eve Crompton. Dann brauchen wir nur noch Okay, das ganze Viertel von Smokestack einzurichten wird ein bisschen Arbeit, aber das kriegen wir hin, im Gründen eine Maschinensekte.
Eigentlich sind wir die Erfinder der Maschinensekte.
Und nachher wird es irgendeinen Paul Burkhardt geben, der sich sagt, oh, das ist aber, ich mache mal ein historisches Hörspiel, ich mache das, was damals war.
Ein historisches Hörspiel, das ist gut.
Das wäre doch was. Alles klar, mit diesem Gedanken verabschieden wir uns. Roman, wunderbar. Vielen Dank, dass du da gewesen bist.
Gerne, Paul, dankeschön.
Und Leute, viel Spaß noch, eine schöne Woche, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das hier hört. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Moin, moin, wie man in Hamburg sagt. Und tschüss.
Ciao, ciao.
Frage 2 von Frank Herz. Lieber Inspektor, hilft Ihnen all der Tee gegen die Magengeschmüre?
Magengeschmüre.
Magengeschmüre.
Das ist Schmörerbrot.
Jetzt haben wir Outtakes.